Yavrum Deutschland.
Yavrum Deutschland.
Yavrum Deutschland. Also du hast so das Gefühl von Hass auf Deutsche, Hass auf irgendwelche Leute, die
nicht meiner Meinung sind.
Zu ihrer eigenen Migrantengeschichte nicht stehen. So, ja. Was ist eigentlich dein Problem, Sheda?
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast. zusammen hier mit
Gluck, Gluck.
Ufuk.
Sheda.
Und Cem. Hallo.
Ja, und bevor wir wieder in die ganz harten Themen einsteigen, wie Deutschland, Identität, Türkei, stellen wir uns seit 20 Minuten so Fragen, die Sheda im Internet gefunden hat, damit wir so ein bisschen ins Gespräch reinkommen. Und vielleicht sollten wir das noch ein bisschen weitermachen. Sheda, gib uns doch vielleicht einfach noch eine Frage.
Die Frage war, wenn du dich im Intimbereich tätowieren würdest, was würde dort stehen?
Gott.
Türkei.
Türkei, da hätte ich noch, da habe ich nämlich gerade so ein Foto. Oh Mann, ich hau.
Was war das gestern nochmal? Deutsche Peters und türkische Muschis oder? Weiß gerade nicht mehr.
Lass uns eine Folge zum Thema türkische Muschis machen oder sowas, ne?
Habt ihr gestern ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen einer türkischen Muschi und einer nicht türkischen Muschi sein soll.
Ach, die
Haarfarbe.
Ja, gut, ich meine, also jede, klar, aber ist das nicht
Form,
auch jedes Mal unterschiedlich
zwischen Dichte.
Die türkische Muschi, als wäre das eine einheitliche Muschi. Alle Türken haben eine Muschi.
Ja, seit Atatürk
gibt es die türkische Muschi. Und seit Erdogan sieht die Muschi wieder ganz anders aus.
Ja.
Die türkische
oha,
Muschi.
Oha. Nicht rausschneiden.
Nee. Wir schneiden gar nichts raus.
Was ist denn das Thema der zweiten Folge?
Ja, jetzt einfach? Warte doch mal noch eine Sekunde.
Stell uns einfach vor, wir erzählen einfach.
Ich meine, in der ersten Folge haben wir über die Deutschen geredet. Und ich glaube, wir haben uns das auch noch angehört. Das war auch alles ganz nett. Und ein Feedback war, dass wir ein bisschen rassistisch sind.
Was?
Und Ufuk meinte, ja, sind wir gerne noch mehr. So ungefähr zumindest.
Naja, also ich dachte, dass Reverse Racism als Konzept, um Leuten so ein bisschen die Augen zu öffnen, wie das eigentlich sozusagen aus der deutsch-türkisch-turko-deutschen oder was auch immer Migrantenperspektive teilweise tagtäglich über einen geredet wird, ob man will oder nicht. Wenn man das umdreht, dass es einfach sozusagen bei der Mehrheitsgesellschaft auch nochmal ein bisschen ankommt. Was ja gerade momentan passiert ganz viel. Und wo man an den Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft auch merkt, wie pikiert darauf reagiert wird, wie trotzig, wie aggressiv. Dass da ein bisschen Bewusstsein fehlt dafür, dass man auf der anderen Seite permanent damit umgehen muss, mit einer bestimmten Form von Rassismus.
Und du hast für dich und für euch beide, auch in unserem Gespräch gestern, ihr habt ein bisschen Problem damit, dass wir oder ihr habt das Gefühl, dass wir uns sehr brav verhalten müssen und uns gewisse Sachen nicht rausnehmen dürfen. Und das stört euch.
Mhm.
So habe ich es verstanden.
Ja, das hatte ich auch in der ersten Folge erzählt, oder? Diese Geschichte von diesem Freund von mir, der vietnamesische Eltern hat. Ich glaube schon, also, dass er halt erzählt, ich stehe einfach unter so einem dauerhaften Stress, weil ich das Gefühl habe, ich darf niemals über die Stränge schlagen, weil das halt immer wieder, weil ich dann irgendwie wieder rassifiziert und markiert werde und dann wird gesagt, ja, typisch,
ja,
bla bla bla. Und dann, und ich finde, es ist eine gute Art und Weise, auch aus diesem ich bin hier Gast-Denken rauszukommen, wenn man sich endlich auch das Recht rausnimmt, sich auch mal hier scheiße benehmen zu dürfen.
Genau, das gehört nämlich dazu. Also dieses, du musst dich als Gast permanent gut benehmen, womit man aufgewachsen ist, was natürlich jetzt nicht mehr oder ab der Jugend dann natürlich sich aufgelockert hat. Man hat natürlich auch Scheiße gebaut. Aber das Recht, sich sozusagen so verhalten zu dürfen, wie du willst, ohne sich zu krass rechtfertigen zu müssen.
Also
ich glaube, dieses Recht, sich rauszunehmen, auch Wut an der Mehrheitsgesellschaft.
Ah, Wut.
Ja, genau, darüber auf die Mehrheitsgesellschaft und meinetwegen, ja.
Deswegen auch dekonstruktiv.
Kennt ihr diesen Film eigentlich, Wut von, ist das
Süle Alada.
Nee, ja. nicht also, Leiden, sondern Wut von Süle Alada. Als ich den gesehen habe, dachte ich, what the fuck, das ist so ein Bullshit. Das ist so dieses total langweilige, kennst du den?
Ja,
können wir ganz kurz eine Sekunde drüber reden. Das ist nämlich so dieser, also so wie ich das zusammenkriege gerade.
Ghetto-Junge
trifft einen deutschen Jungen, geht mit ihm nach Hause, so die Diskrepanz zwischen den beiden. Und dieser Film...
Der Junge ist ein Professorensohn.
Genau, exakt. So dieses klassische Bild Schichten. Zwischen... Genau, exakt. Und dann gab es aber diese große Diskussionsrunde im Anschluss an das Screening, irgendwie ARD lief das 2015, dann gab es irgendwie Maischberger-Talk, irgendwie Deutsch-Türken. Und das ist jetzt schon wieder 7-8 Jahre her. Und jetzt sitzen wir hier und gucken vor ein paar Tagen irgendwie White-Kollektiv und Güsterlands Film, was irgendwie groß gesprochen wird. Und dann ist wieder ich habe das Gefühl, dass wieder dieses Thema der deutschen Identität oder der deutsch-türkischen Identität so irgendwie auf unseren Schultern liegt, dass wir das Gefühl haben, wir müssen darüber reden. Und ihr kommt daher und sagt, ja, aber es ist ja auch ein Empowerment, indem wir irgendwie die Deutschen jetzt mal schlecht machen.
Naja, aber ich meine, solche Beiträge wie der Film von Gülseren erwecken bei mir immer sehr schnell den Eindruck, ich muss jetzt irgendwie meine Community auf eine gewisse Art und Weise rechtfertigen. Oder ich muss der Mehrheitsgesellschaft zeigen, wir sind alle gar nicht so scheiße, wie ihr denkt. Und ich finde, es ist eine Art von Empowerment zu sagen, nein, ich muss mich jetzt nicht mehr rechtfertigen, jetzt rechtfertigt ihr euch doch mal. Warum habt ihr eigentlich so Stock im Arsch? Warum seid ihr eigentlich so? Warum seht ihr so scheiße aus manchmal? Warum verhält ihr euch so scheiße? Also jetzt mal irgendwie diesen Rechtfertigungsdruck von mir zu nehmen, der mich seit meiner Geburt eigentlich belastet, mich ständig erklären zu müssen, warum sind meine Eltern so? Warum verhalten die sich so? Und bla bla bla. Jetzt, nee, macht ihr das doch mal. Warum muss ich mich immer erklären?
Also was dich nervt, sind diese klassischen Klischees, in die du immer wieder reinrutschst, diese Fragen so, ja, fastest du gerade oder hast du gefastet oder wie ist das eigentlich bei dir zu Hause? Das? Oder was ist das, was dich nervt?
Ich werde eigentlich selten gefragt, ob ich faste, weil ich die ganze Zeit rauche. Ja, oder
klar, gut, aber also was meinst du damit, dass
ja.
Wieso hast du das Gefühl, dass du jetzt auf einmal die Deutschen, also hast du das Bedürfnis, die Deutschen anzukreiden, als Frau, die mit einem Deutschen zusammen ist?
Ich kann auch nur mit diesem Deutschen zusammen sein, weil er solche Sachen auch schlucken kann, ein bisschen auch mit Humor. Und das, was wir irgendwie jahrzehntelang machen mussten. Also wenn ich mir zum Beispiel so, Ufuk hat gestern Nacht in unsere Facebook-Gruppe diesen einen Beitrag bei Kaya Jana rumgeschickt.
Ja.
Ich meine, so witzig ich das auch finde, aber trotzdem muss ich da halt einiges schlucken. Also da macht sich irgendwie ein mehrheitsdeutsches Fernsehpublikum über Frauen mit Kopftüchern lustig, die halt komisch daherguckern und was weiß ich was. Also ich musste das auch jahrzehntelang schlucken, aber es gab halt nie irgendwelche Gegenentwürfe. Es gab nie eine Sendung mit Turko-Deutschen, die jetzt mal Bio-Deutsche auf den Arm genommen haben.
Es gibt jetzt so ein bisschen. Es gibt halt den Buddy Ogin zum Beispiel, der hat einen so eine Figur, wo der so einen nerdigen deutschen Studenten spielt. Weißt du, was ist nur eine Kleinigkeit so, aber wo ich dachte so, ah geil, ja, der deutsch-türkische Comedian, der fickt jetzt mal.
Mm.
So ein Klischee vom Deutschen, weißt du. Und das ist einfach so dieser Perspektivwechsel, der dann auf den dann total pikiert reagiert wird. Da ist so eine Selbstgerechtigkeit dahinter und auch ein fehlendes Bewusstsein für die eigene Position. So und Privilegien. Und da finde ich es einfach legitim.
Weil es Erkan und Stefan gab und die haben sich über die Deutsch-Türken so lustig gemacht und dann am nächsten Tag in der Schule hieß es so, ja, haha, Erkan, Stefan. Also das war dann irgendwie so ein Ding, was um uns herum lief und hing. So, ne?
Und du musst da drüber stehen permanent.
Du musst ständig
drüber stehen. Du sollst da drüber stehen, ja.
Genau, und
aber andersrum wird nicht drüber gestanden.
Und das gleiche Thema.
Oder lass doch mal ein Ziegenficker-Gedicht über Merkel machen, aber so noch härter und blablabla. Oder in einem anderen Kontext meinetwegen, wo irgendwas, was heilig ist, angegriffen wird. Du wirst eine krasse Reaktion bekommen.
Verstehe ich, aber ist das nicht diese klassische Opfersituation, in die sich, das ist ja auch der große Diskurs, der so dieser Medial, der auch gerade stattfindet, so der Deutsch-Türke, der irgendwie in Korweiler wohnt, oder der Turko-Deutsche Schäder, der sagt, Erdogan sagt was und ich muss dafür gerade stehen. So, er hat das Bedürfnis, ihn verteidigen zu müssen.
Mhm.
Und.
Boah, nee, ich will nicht verteidigen.
Hä?
Egal, ich will ihn nicht verteidigen, ja.
Genau, und.
das will ich mal hoffen.
Er wird ständig in diese Repräsentantenfigur-Position gebracht, dass er etwas repräsentiert, obwohl er eigentlich gar nichts damit zu tun hat und irgendwann hat er die angenommen. Mhm. Irgendwann sagt er, ja, okay, Aber er ist nicht so schlecht. So, auch wenn es früher war, dass so, keine Ahnung, Türkei spielt, Türkei, irgendein Türke macht irgendeinen Scheiß und dann heißt es so, ja, Cem, guck mal der. Und du sagst so, ja, sorry, aber das ist halt nicht so und ich bin nicht so. Und dann bist du sehr bemüht, irgendwie genau das Gegenteil zu machen und irgendwie besser zu sein.
Besonders gut zu benehmen. Besonders gut in der Schule zu sein.
Besonders gut zu sein.
Ich merke das immer noch im Alltag so, dieses, ne, oh, da, ich merke das, da ist einer, der guckt ein bisschen ängstlich so und dann direkt dieser Impuls so, komm, ich nehme dem seine Angst und bin ganz besonders
okay.
Netz, weißt du so.
Aber das ist doch die klassische Opferrolle, in die sich diese Leute begeben. Und mich ärgert das und es nervt auch, dass es irgendwie 2018 ist und wir immer noch über diesen gleichen Scheiß reden irgendwie.
Ja.
Ja, aber ich hab momentan lese ich ein Buch, Geschichte des Ausländerrechts.
Du hast viel Zeit.
Die erste, nee, habe ich nicht.
Wieso Deutsch, was ist das?
Ja, es geht sozusagen Ausländerrecht. Das, also jetzt wirklich rechts, sozusagen wie die Geschichte des Ausländerrechts ist. Mhm. Und die erste Seite ist einfach nur so recht locker so geschrieben auch irgendwie, ja, ey, diese ganzen Diskussionen, die aktuell laufen, wenn man sich das historisch mal anguckt, wie diese Diskussionen gelaufen sind über Ausländer, Ausländerrecht, Migranten, es ist quasi immer die gleiche Diskussion, was die Position angeht. Da ist nicht viel Vielfalt. Dann bröseln die das so auf und es ist so, Cem. Du wirst immer die Konservativen haben, die eher sozusagen irgendwie alte Werte schützen wollen und da dann irgendwie Grenzen ziehen. Du wirst die haben, die sagen, wir müssen uns öffnen und da eher positiv sind. Beide Seiten haben ihre Argumente, die irgendwie legitim sind. Es ist ein ständiges Austarieren und es nimmt neue Formen an, so.
Hinzu kommt ja eigentlich
und wir,
auch immer.
Ja, leben jetzt halt. Und das ist unsere Geschichte.
Also, dass ja auch immer solche Diskurse immer dann auch plötzlich sehr wichtig werden für diese deutsche Mehrheitsgesellschaft, wenn sie selbst anfängt, sich zu fragen, wer sind wir eigentlich? Was bedeutet eigentlich, deutsch zu sein? Wenn dann plötzlich anfängt, irgendein Heini da in Bayern Kreuze in öffentlichen Behörden aufzuhängen, weil er jetzt meint, dass er damit irgendwie die abendländisch-christliche Kultur widerspiegeln muss. Aber daran sieht man ja eigentlich, dass eigentlich die Bio-Deutschen in einer riesengroßen Identitätskrise sind, die sie dann auf die Minderheiten, die sie im Land haben, abwälzen und denen sagen, definiert ihr mal, wer ihr seid und darüber können wir uns dann abgrenzen und sagen, was wir eigentlich als Deutsche sind. Also
ja, warum missbrauchen die sozusagen so krass die Migranten, um sich selbst zu definieren?
Ja, aber das weiß ich nicht, ob das stimmt, weil ganz ehrlich, wenn du jetzt da hinkommst und sagst, und keine Ahnung, du hättest irgendwie 5 Minuten Zeit, um einen Hate-Speech zu machen, ein Hate-Speech zu machen über die Deutschen. Und passiert dann nicht folgender Prozess, dass die Deutschen dann mehr in die Defensive gerückt werden? Dann haben wir so einen Konflikt, wie es in Frankreich irgendwie noch offensichtlicher irgendwie da ist, zwischen irgendwie Algeriern und Franzosen und irgendwie dieser also ich habe zumindest den Eindruck, dass es dort irgendwie präsenter ist, dass irgendwie die Gesellschaft sagt, okay, wir hauen jetzt quasi zurück. Also das ist ja kein Ansatz, dass wir sagen, okay, jetzt sind wir aber dran und jetzt reden wir mal und du hörst mir jetzt zu. Also ist es nicht ein Prozess, der irgendwie eher schleichend in der Gesellschaft stattfindet?
Aber wir machen das ja nicht als Außenstehende. Also wir machen das ja nicht als Menschen, die sagen, wir möchten nichts mit der biodeutschen Mehrheitsgesellschaft zu tun haben. Wir hassen die, wir lehnen das ab, wir lehnen die Werte ab, die hier propagieren und machen das aus einer Außenperspektive, sondern mittendrin. Also wir stecken ja alle mittendrin. Wir sind ja alle, wir haben, weiß ich nicht, ich habe einen biodeutschen Freund, ich habe hauptsächlich biodeutsche Freundinnen und Freunde, ich bin irgendwie in einem akademischen Umfeld, wo auch hauptsächlich biodeutsche Menschen sind und ich finde, wenn man das aus der Mitte heraus macht, hat es nochmal eine ganz andere Tragweite und dann kommt es vielleicht auch bei den Menschen um einen herum eher an. Also ich finde halt das dieser Gefühl, Vergleich irgendwie mit, weiß ich nicht, also es ist natürlich was anderes, wenn, keine Ahnung, ein AKP-wählender türkeistämmiger Mann sich hinstellt und sagt, ihr Deutschen seid scheiße, ihr seid Ungläubige und was weiß ich, das ist natürlich nicht konstruktiv. Also weil es eher eine Abgrenzung ist voneinander, aber das ist ja nicht das, was wir machen, also und auch nicht, was wir sind. Oder?
Nee, also das sind wir definitiv nicht. Die Frage ist, was wir sind. Also an welcher Stelle wir genau dann ins Spiel kommen und inwiefern, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch in der ersten Folge, wenn wir über die Deutschen reden, wir reden halt immer wieder über unsere eigenen Komplexe und über die Themen, die uns beschäftigen, womit wir nicht klarkommen. Wir drei als Individuen in der Art, wie wir aufgewachsen sind, die kleinen Punkte, die wir alle erlebt haben, die rassistische Englischlehrerin, die ich hatte in der Grundschule, die
Boah, die war so scheiße.
oder die, was weiß ich wer, die die kleinen Sprüche nehmen auf dem Fußballplatz, die Zeitungsschlagzeile in der Bild, all diese Sachen, die irgendwie hochgekocht sind, aber mit denen man trotzdem umgehen gelernt hat. Und jetzt offensichtlich wir alle drei super etabliert in der deutschen Gesellschaft sind, mit dem, was wir tun, mit unserer Arbeit, mit der Sprache, mit einfach auf allen Ebenen uns irgendwie sehr deutsch fühlen. Und trotzdem scheint ja ein Bedürfnis da zu sein, irgendetwas gerade stellen zu wollen.
Nee, ich glaube, man will es mitnehmen. Also, weißt du, dieses Ankommen, studiert haben, recht gute Arbeitsaussichten haben, aber immer noch sozusagen in diesem Umfeld, in dem man sich dann bewegt. Also meine Kolleginnen sind halt zu 90% Biodeutsche, da wo ich momentan arbeite. Und man will es irgendwie mitnehmen. Man will es nicht ganz, weißt du, man will es nicht aufgeben. Man will irgendwie, auch wenn ich an so einen Arbeitsplatz komme, das Gefühl haben, dass meine Geschichte mit repräsentiert ist. Und weil ich zum Beispiel so eine Kollegin habe, die Iranerin ist, Deutsch-Iranerin, es ist einfach automatisch so, sie sagt immer, ja, ich habe dich eingestellt wegen dem Stallgeruch. Kanaken-Stallgeruch. Braucht dich hier auch, weißt du?
So. So ein kleiner Spruch, einfach nee.
Ja, aber sie meint das ja, weißt du?
Humoristisch.
Nee, sie meint es ernst.
Ach so.
Also, weil sie, glaube ich, auch dann so ein bisschen vielleicht sowas hatte, wie so, ah, da ist noch einer dann in der Firma.
Ach so, das meinst du. Mhm.
So.
Verstehe. Noch eine Bruder, Schwester.
Ja.
Leidensgenosse. Genau.
Und das will man halt mitnehmen und deshalb ist es da, weil gerade bei uns Bildungsaufsteigern, weißt du, geht das einher mit der Angst, sich selbst oder die Herkunft irgendwie zu verleugnen, nicht ganz mitnehmen zu können, einen Bruch zu haben auch.
Wir sind die Generation, die den harten Bruch erlebt. Also ich meine, wir sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt die 60er Jahre Einwanderungsgeschichte nimmt, sind wir, was, die dritte Generation jetzt?
Ja.
Ist das richtig?
Mhm. Ich bin dritte.
Ja.
Ich bin... Genau, ich wäre die erste, aus meiner Familie 86 gekommen, aber du bist
dritte.
Du bist die dritte, du dann auch
dritte.
Wahrscheinlich auch dritte Generation. Das ist, ich glaube, die dritte Generation ist die Generation, die diesen Bruch in irgendeiner Form gerade auslebt.
So. Am krassesten, ja.
Am krassesten erlebt. Mhm. Weil die zweite Generation war noch relativ nah an der Familie, hat so den ersten Schritt rausgewagt, so ein bisschen raus aus den Vororten, ein bisschen raus irgendwie in das Akademikertum in irgendeiner Form. Und die dritte Gesellschaft sind halt die Kinder von Akademikern, die aber immer noch in irgendeiner Form, wo immer noch zu Hause Deutsch, Türkisch, irgendwas gesprochen wird, wo die Oma immer noch irgendwie strange ist, wo man immer noch in die Türkei fliegt und immer noch irgendwie dieses Thema da ist.
Ich glaube, das ist halt bei uns wirklich tatsächlich sehr viel eben mit diesem studiert haben und was weiß ich, von zu Hause ausziehen, in eine andere Stadt ziehen, an die Universität gehen und so, weil ich glaube, das ist bei vielen türkeistämmigen Familien, wo dann so die Kinder, sage ich mal, dann eine Ausbildung gemacht haben, auch arbeitende Menschen sind, das ist bei denen der Bruch gar nicht so krass ist. Ich glaube, es ist halt bei uns erstmal so ein kultureller Bruch, aber der vor allem dadurch kommt, dass wir irgendwie eine Art, andere Art von, ja, in einer anderen Klasse plötzlich angekommen sind.
Super strange eigentlich.
Und vor allem merken wir dann so strange, irgendwie, also dass die mehrheitsdeutsche Gesellschaft, wo wir immer dachten, so, da würde ich gerne dazugehören, ich fühle mich eigentlich so verloren, weil ich nicht dazugehören darf. Und plötzlich merken wir so, no, bei denen ist auch nicht alles geil. Und die haben viel mehr Stock im Arsch und sind zum Teil tausendmal konservativer als alle meine Kanakenfreunden.
Ja, sorry, und was sie auch haben, halt, die haben halt so kein Bewusstsein für ganz viele Sachen. Also die Klassiker von wegen Black Material Whiteness, natürlich dieses Privilegienzeugs, aber da ist eine gewisse Selbstgerechtigkeit ganz oft. Also dadurch, dass die nicht diese doppelkulturige und durch Klassen gehen, fehlt denen manchmal eine Ebene, Sachen, Kontexte zu verstehen. Also sehr viele sind super empathisch und haben dann unfassbares Gespür für, das finde ich Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, so krass. So, da bin ich immer wieder beeindruckt. Aber ganz oft denkst du auch so irgendwie, oh, das Feuer fehlt manchmal. Ja, ist so. So, irgendeine Art von Feuer fehlt manchmal, so, das ist Klischee, aber ist...
Und
wenn, dann tanzen die so, scheiße, Alter, Kartoffeln lernen tanzen, Digga, was ist los bei euch, echt? Boah, die ganze Welt kann tanzen, nur ihr seid irgendwie so eine komischen...
voll auf den Sack. Ich kann aber auch nicht gut tanzen, also so nicht wie du zumindest, du hast die türkischen Grooves im Blut, irgendwie mehr als ich.
Ja, weiß ich auch nicht.
Die Hüfte?
Ja, voll,
steif
die
Hüfte. In der Hüfte?
Ich bin voll steif in der Hüfte.
Das kannst du üben.
Ich bin eher so ein Christian.
Was ist dein deutscher Name eigentlich?
Jam? Christian. Mein Jam? Christian. Ich bin Christian. Naja, ach so, nee, es gibt keinen.
Clemens. Jam.
Weiß ich nicht.
Jim.
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 Jim. Jimmy. Mein deutscher Name ist übrigens Uwe.
Ich bin Ufuk und mein deutscher Name ist Uwe.
Ach so, das letzte war das, das, das Gespräch, ne?
Selbstgespräch? Nee, ich stelle mich immer als Sarah vor, wenn ich keinen Sarah, Bock habe auf weitere Diskussionen.
Ach so, ihr meint das ernst? Mit, habt ihr euch deutsche Namen? Nee.
Also so ein alter Ego, wenn ich zum Beispiel eh keinen Bock habe, mich mit der Person zu unterhalten und jetzt irgendwie halt eh einen Fake-Namen sage und wenn er deutsch sein muss, sage ich einfach Sarah, also...
Aha. Nee, es gibt solche Leute, ne? So, ich denke jetzt gerade tatsächlich an eine Person, die der Iraner ist, aber der seinen eigenen Namen, seinen iranischen Namen nicht benutzt, aber daraus einen englischen Namen gemacht hat und sich nur so vorstellt. Der steht ja voll in der Identitätskrise.
Ach so, ja, aber in der ich habe gehört, hat mir ein Freund erzählt, in der Berliner Theaterkunstfilmszene ist es jetzt komplett normal immer,
dass. Ich wünschte, dass man könnte dich dabei sehen, wie du das gerade sagst.
Geben sich jetzt alle immer so zu sagen, quasi auch noch einen deutschen Namen mit in den türkischen oder in den iranischen oder den äthiopischen oder was auch immer, weil es einfach wohl viel besser funkt, karrieretechnisch. Also zum Beispiel gibt es ja diesen momentan sehr erfolgreichen deutsch-türkischen Theatermacher, Ersan Montag, eigentlich Aygün. So. Aber erst am Montag funktioniert.
Ich dachte, das wäre nur ein Witz von dem auf Twitter, aber ich habe den auf Twitter gesehen unter dem Namen, dachte, meint ihr das gerade ernst?
Es gibt wohl noch diverse andere, die das so machen und scheinbar,
also wenn ich nicht verarscht wurde.
Brauchen wir jetzt wirklich deutsche Namen noch, damit es bei uns läuft?
Uwe Can.
Uwe Can.
Uwe Can.
Uwe Can Can.
Uwe Can ist auch geil.
Also ich habe ja meinem bio-deutschen Freund jetzt auch einen türkischen Namen gegeben, weil ich dachte, wenn es andersrum ist, dann muss er jetzt auch einen türkischen Namen haben. Der muss auch türkisch lernen und einen Schnurrbart tragen.
Thomas. Oh,
Schnurrbart hat er schon.
Timur.
Nee, der heißt Can. Das hat er sich selbst ausgesucht. Da war ich noch tolerant genug, dass er ihn selbst aussuchen durfte.
Can, okay. Auch schlecht. Can ist schöner, ne?
Ja, ist ganz okay.
Doch, Can finde ich gut. Das sage ich jetzt ab jetzt nur noch zu dem.
Aber was freut er sich? Also entweder liest du jetzt noch eine Frage vor, weil das ist eigentlich so das Thema in dieser Folge, um was es geht, ist nämlich so dieser Prozess, in dem wir auch stecken. Entweder liest du jetzt noch eine Frage vor oder ich stelle eine Frage. Was ist das Problem eigentlich? Also das Problem, dass du trotzdem gestern saßt, und wir saßen gestern in so einem Café, und neben uns saß eine Frau, vermutlich aus Indien oder Sri Lanka, dunkelhäutig, die zugehört hat und irgendwann Teil des Gesprächs wurde. Und genau, es wird schon der Mittelfinger gezeigt, weil sie sehr, sehr unsympathisch rüberkam. Wir hatten das Gefühl, sie hat nicht verstanden, aus welche Konflikte wir erlebt haben. Und sie tat so, als hätte sie diese Konflikte alle nicht erlebt. Und du warst richtig aggro auf die, ne?
Ja.
Und dann hast, aber weil du auch, du wolltest aber auch eine Hate, also du hast das Gefühl von Hass auf Deutsche, Hass auf irgendwelche, Hass auf irgendwelche Leute, die
nicht meiner Meinung sind.
Zu ihrer eigenen Migrantengeschichte nicht stehen. So, was ist eigentlich dein Problem, Sheda?
Oh my fucking God. Was mein Problem damit ist, also was mein Problem vor allem gestern war, ist, ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn andere Menschen aus ihrer privilegierten Erfahrung, also diese Frau, mit der wir uns gestern unterhalten haben, hat ja von sich behauptet, sie habe noch nie irgendeine Diskriminierungserfahrung gehabt.
Kein Bewusstsein natürlich.
Und ich denke dann entweder bist du zu blöd, um das zu checken, sorry, oder du liest keine Zeitung, weil du kannst nicht abstreiten, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben. Das sagen alle Statistiken. Alle Statistiken sagen, wenn du Mohammed heißt, musst du 10-mal mehr Bewerbung schreiben. Und wenn man sich da hinsetzt, weißt du, in dieser privilegierten Position, wo du anderen Menschen die Augen öffnen könntest, wo du anderen biodeutschen Menschen die Augen öffnen könntest und sagen könntest, hey, du Leute, wir machen zum Teil das und das durch. Und dann aber anderen Menschen ihre Erfahrung abzusprechen, finde ich halt echt kackfrech, regt mich mega auf.
Ja, weil das ist nämlich so ein Knackpunkt, was wir vorhin hatten, das Thema so als privilegierter Deutsch-Türke, Postmigrant, der vielleicht studiert hat oder sowas. Wie bewahrst du dir die Verbindung zu den Leuten, mit denen du aufgewachsen bist, zu Familie etc., die vielleicht nicht den Weg gegangen sind, den du gegangen bist? Und ein Punkt für mich, wo ich sozusagen dann einen Frieden finde und keinen Konflikt habe, ist zu sagen, ey, ich hab den Auftrag. Es ist eine verdammte Verpflichtung für mich, genau über Themen wie Rassismus, Benachteiligung, soziale Gerechtigkeit nachzudenken und in dem Bereich auch im besten Fall zu arbeiten. Mhm. Und wenn sie dann da sitzt und einfach nur sagt so, ja, aber man kann sich auch Probleme machen. weißt du, dann, ja, klar, ich bin super privilegiert. Ich könnte ein Leben haben, so wie du, und auf alles scheißen. Ich könnte das, weißt du, so. Und habe ich auch sozusagen in Phasen, aber wenn ich dann Verantwortung übernehmen will, in dem Moment verschiebt sich was. Mhm. Und für diese Verantwortung musst du halt ein Bewusstsein haben, dass...
Ach, für deine eigene Geschichte, also... Ich finde, das ist ja auch, sie hat ja auch ganz oft sowas gesagt, wie, genau, was du gerade eben auch schon angesprochen hast, vielleicht machst du dir die Probleme. Und ich finde, wenn man diese Erzählung zu Ende denkt, ist es so ein bisschen, vielleicht bist du es einfach selbst schuld. Vielleicht benimmst du dich nicht gut genug. Warum vielleicht hast du in der Schule nicht aufgepasst. Und bla bla bla. Und genau, ich finde, das ist halt so ein Mantra auch unserer Gesellschaft. Jeder ist es irgendwie selbst schuld. Aber man ist für viele Dinge einfach nicht selbst schuld. Man wird in gewisse Strukturen reingeboren, muss sich mit denen konfrontieren, ob man will oder nicht. Ja. Und
das ist halt auch neoliberal, ne? Eindeutig, dieses.
Und es ist einfach sehr, sehr schwer rauszukommen. Ich glaube, das ist so auch ein großes Thema. Ne? Also die Bemühung, ich habe für mich tatsächlich so in dem Kontext, ich habe große Bewunderung für alle Leute, die wirklich aus, keine Ahnung, in Duisburg-Bruckhausen, ich kenne leider nicht so viele Viertel in Köln oder vergleichsweise so Viertel, die wirklich sehr, sehr schwierig sind.
Korweiler.
Ja, aber auch nochmal anders, wirklich genauso, die dort rauskommen, vielleicht auf einer Gesamtschule waren, all den Scheiß erlebt haben, dann aber irgendwie trotzdem noch Abitur gemacht haben und dann irgendwie Chefarzt wurden. So, und das ist für mich, das ist so, und diese Karriere, also...
Boah, ich krieg Gänsehaut, ich habe so viel Respekt davor, Mann.
Ich habe auch richtig viel Respekt davor.
Ja, guck mal hier, Alter.
Ja. Und zum Beispiel...
Sieht man einfach nicht, weil du so viele Haare hast. Welche ja, stehen dann gerade ab? Scheiße. Nächstes Thema, Behaarung.
Aber dann ist nämlich, was dann basierend auf euren Inhalt kommt, ist nämlich, dass diese Person, wenn sie es geschafft hat, in dieser Karriere es geschafft hat, dass sie eine gewisse Verpflichtung haben müsste oder das Gefühl haben müsste, jetzt muss sie was zurückgeben. Mhm. Zumindest, weil sie ihr Dankbarkeit spürt für das, was wir erreicht haben, was wir auch alle drei haben, dieses Gefühl. Mhm. Und dann das Gefühl haben, okay, in irgendeiner Form altruistisch oder wie auch immer, ich muss jetzt auch den Kiddies in Duisburg, ich mache ja auch so Theaterworkshops mit so Kiddies, dann denke ich auch immer so, ja, ich gebe dir jetzt was zurück. Ich habe das auch. Und das ist ja auch eigentlich ein bescheuerter Gedanke. Warum muss ich denn jetzt was zurückgeben? Ich habe da hart dafür gearbeitet, um so zu sein, wie ich bin.
Reg dich mal nicht so auf, Alter. Was ist los, was ist dein Problem, Alter? Komm mal wieder runter.
Warum muss ich dir was zurückgeben? Ich gebe dir gar nichts zurück. Ich will nur alles für mich. Ich will alles für mich. Ich.
Siehst du, das geht nicht. Das geht ja nicht. Ich ist zu viel haben die hier.
Ich meine, du musst ja nicht mal zurückgeben, aber du musst ja auch nicht vergessen, woher du herkommst. Du musst ja nicht vergessen, dass du...
Vergiss nicht, wo du herkommst.
Nein, aber dass du diese Hindernisse alle hinter dir lassen musstest und mit welchen Herausforderungen du kämpfen musstest. Und du kannst ja nicht anderen dann plötzlich absprechen, nur weil du es geschafft hast, dass die plötzlich nicht mit diesen Herausforderungen konfrontiert werden und denen sagen, aber das hat man ja auch, das hat man ja nicht nur unter Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern auch Leute, die früher auch bei Biodeutschen, die aus einer Arbeiterfamilie kommen, plötzlich Ärzte klar. sind, die vergessen natürlich auch, wie es ist, Hartz-IV-Empfänger zu sein und sagen, yo, fuck you, selbst schuld. Ja, also
jetzt habe ich leider den Titel natürlich vergessen. Rückkehr nach Reims.
Didier Eribon.
Didier Eribon, danke schön. Sehr, sehr erfolgreiches Buch in Frankreich, glaube ich, ne?
Aber in Deutschland auch?
Nee, kein Deutscher, Franzose.
Aber in Deutschland auch sehr.
Achso, in Deutschland auch sehr erfolgreich, ja.
Also ist ja auch ein tolles Buch. Das ist dieses Buch, das vor 10 Jahren in Frankreich erschienen ist und jetzt in Deutschland so populär ist gerade. Ne?
Das ist recht. Also, okay. So, der Typ ist halt irgendwie, ich glaube, einer der, bekanntesten Foucault-irgendwas in Frankreich. Bildungsaufsteiger hier.
Einfach irgendwann mal Foucault droppen, das einfach, kommt immer
ja.
gut.
Und, ja, in dem ganzen Buch geht es halt auch nur, der hat ja keine migrantische Erfahrung, bei dem ist es die Homosexualität, wo er sozusagen dann das Schwierige war, in seinem Arbeitermilieu Frankreich da irgendwie Akzeptanz zu finden. Mhm. Ah, der beschreibt das auch knalltrocken, so diesen Aufstieg, diesen und diese permanenten Komplexe, die damit einhergehen. Und wiederholt das aber im Buch. Das fand ich irgendwie, ehrlich gesagt, Lepsch zum Beispiel. Immer dann erzählt so persönlich, subjektiv aus seiner Wahrnehmung, dann fängt er plötzlich an, das in so einen soziologischen oder weiß ich nicht, philosophischen Kontext zu packen, seine Erfahrung. Hm. Und jedes Mal, sobald er anfing, so zu schreiben, dachte ich so, hey Alter, jetzt wiederholst du wieder diesen Komplex und willst irgendwie den...
Die Rechtfertigung.
Dem Publikum, wo du angekommen bist, willst du zeigen, so, ja, aber ich kann das, was ihr von mir wollt, so.
Ja, ich weiß nicht, ob es... Ich hatte es nicht gestört, weil ich das Gefühl hatte... Er möchte eigentlich ein soziologisches Buch schreiben, aber lässt halt diese biografischen Aspekte mit einfließen, um eben irgendwo Identifikation zu schaffen. Also, dass es ihm gar nicht um diese biografischen Aspekte in erster Linie geht, obwohl das ja schon sein Ausgangspunkt war. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert, aber ja.
Aber ist es nicht so, ich meine, haben wir nicht die Reife zu sagen, ich meine, wir sind ja alle so, Weltbürger. Also ich fühle mich so als Europäer, als Paneuropäer oder wie auch immer. Ja, sorry, aber ist halt so. Ich habe einen deutschen Pass, aber ich fühle mich jetzt nicht unbedingt wie ein Deutscher. Ich fühle mich aber auch offensichtlich nicht wie ein klassischer Türke. Es ist so ein Reifegrad der europäischen Kultur, was in irgendeiner Form in mir drin ist. So, ich fühle mich überall zu Hause. So, in jeder Großstadt.
Ich habe ein Wort für mich. Ich glaube, ich bin ein Tropical Turko-Deutscher.
Und damit haben wir den Titel zu unserer heutigen Folge.
Tropical Turko-Deutsche.
Danke, Ufuk. Du hast auch schon in der ersten Folge den Titel rausgehauen. Und da, in diesem Kontext, also ist es nicht Zeit, all diese komplexe und dieses klassische, super vereinfachte Thema der Deutsch-Türken mal einfach ad acta zu legen und sagen, fuck it. Wir sind jetzt eh alle Paneuropäer und wir leben jetzt einfach im Jahr 2018 und dieses Thema der Identität kann nicht immer nur auf Kultur und auf nationaler Ebene ausgetragen werden.
Okay, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Postmigrantische Paneuropäer, ja?
Nee, ich finde, es ist immer wieder wichtig zu hinterfragen, was eigentlich so kulturelle Zuschreibungen mit jemandem machen, weil sobald wir uns als Paneuropäerinnen und Europäer definieren, grenzen wir uns ja schon wieder von was anderem ab.
Weißt du? Tun wir auch. Und von den Amerikanern und von den Chinesen und von den
Indern.
Aber die haben auch nichts mit mir zu tun. Ja, nee, also ist so. Ich meine im Sinne von...
Weiß ich nicht.
Ja, also Chinesen bin ich jetzt nicht.
Du hörst ja die ganze Zeit den Ami-Comedians und so, guckst du was.
Das stimmt, die amerikanische Kultur hat relativ großen Einfluss auf mein oder auf unser aller Leben, weil das ist ein Kulturimperialismus.
Der Kulturimperialismus.
Wir sind jetzt schon relativ weit in der heutigen Folge. Lies doch mal noch eine Frage vor und dann könnt ihr 5 Minuten Hate Speech machen und dann.
Boah, jetzt habe ich keine Power mehr für Hate Speech, vielleicht aber doch irgendwas fällt mir
ein. Schäder, gib uns doch noch mal eine Frage.
Ja, ich bin gerade dabei, wir sind alle so witzig.
Stell dir die Frage selbst, die du dir stellen willst.
Okay, dann mache ich so ganz. Ja, dann stell du mir doch eine Frage.
Okay, hier, ich nehme einfach Frage Nummer. Das irgendwie erotisch ist ganz geil. Was steht hier?
Oh ja.
Oh ja.
Achso, ist es aber, was ist Wahrheit oder Pflicht? Mache ein erotisches Foto? Nein. Nein,
oben sind die Fragen, die jetzt ausschließlich.
Achso, ich verstehe. Was ist schöner, beschnitten oder unbeschnitten?
Oh.
Also geht das jetzt wirklich nur um das schön oder praktisch oder angenehm?
Alles. Sind das alles Sexfragen hier? Das ist ja alles Sex.
Ich glaube, da gibt es extra Fragen, so eine Kategorie.
Sex, ja. Sorry. Ich will auch so eine Frage.
Also ich muss ja sagen, ich hatte hauptsächlich Sex mit Männern, die unbeschnitten waren. Und ich glaube, ich hatte tatsächlich nur einmal mit einem Mann Sex, der beschnitten war. Und die war einfach heillos überfordert.
Du warst heillos überfordert?
Wie geht es denn, wenn da keine Vorhaut ist? Also, weißt du, reibe ich dann so krass und tut es dann weh und wird es dann taub? Und ich finde halt so eine Vorhaut echt praktisch. Also es gibt auch echt hässliche Vorhaut, also was heißt hässlich, aber unpraktische, die dann so ein bisschen zu kurz sind und dann darf man auch nicht zu sehr dran ziehen, da muss man sehr vorsichtig sein und so. Also ja, vollkommen okay, dass ich das hässlich genannt habe. Kein Genital ist hässlich, aber...
Kein Genital ist hässlich, das ist so wie kein Mensch ist illegal. Also.
Ja. Ja.
Das ist ja gut.
Genau, aber... Ja.
Aber im Prinzip, also du hast keine Präferenz, höre ich daraus. Also so latent hast du Präferenz zu Vorhaut.
Aber eher auch so optisch. Aus Bequemlichkeit, dass ich es nicht anders kannte. Aber ich würde da jetzt keine Präferenz reingeben. Also alle Penisse sind schön und willkommen. Also.
Willkommen.
Hoşgeldin, Yarak.
Merhaba.
Ay, merhaba.
Töbe.
Erstmal so eine Begrüßung, Hoşgeldin.
Ich stelle dir eine einfache Frage. Welches Körperteil tönt dich am meisten an?
Ufuk. An mir oder an...
An deiner Partnerin oder Partner.
Eine Sache darf ich nur sagen.
Kannst auch 3 Stunden reden. Also nee, nicht, aber ja, kannst auch 2 Antworten sagen.
Dann sage ich schon so viel, so hier Brustpartie. Also obere Brust quasi. Hals.
Mhm.
Lippen. Augen.
Und hat dieser das Mensch auch noch einen Unterkörper oder ist das nicht so relevant?
Ja, würde ich jetzt, wenn es 5 Sachen sagen dürfte, dann würde ich auch noch.
Dann stelle ich aber noch eine Frage, okay?
Arsch.
Frage 33, wie kann man dich am besten flachlegen?
Indem man selber wirklich Bock auf Sex hat und ein bisschen tanzen kann vielleicht.
No.
Wow. Also an alle Frauen da draußen.
Wenn ihr wirklich Bock auf Sex, Bock auf Sex habt.
Und ein bisschen tanzen Video.
Ich würde sagen, das war's.
Das war's.
Das war die zweite Folge von
Ja, warum Deutschland?
Danke fürs Zuhören.
Danke.
Danke. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn dann gibt es eine neue Folge. Und zwar wird's spannend und es geht um das Thema Wohnen.
Ja.
Wohnen
ja.
Und der Wohnung und Lebensraum.
Und nicht vergessen, wir werden ganz viel noch zu den Themen Sex machen. Sex bei Deutsch-Türken, Sex bei Deutschen, bei Türken, offene Beziehungen, Sexclub-Besuche, Puff-Besuche, alles dabei.
Und wenn ihr noch Ideen habt, worüber wir noch reden sollten, dann schreibt uns eine Nachricht auf Facebook oder auf Instagram und
Sex, Sex, Sex.
Ich habe nur darauf gewartet.
Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss. Bye, bye. Don't need no, jump on up.